Ja, schönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja heute sozusagen den 5-jährigen traurigen Jahrestag der Brandanschläge gegen unter anderem meinen Mandanten. Insofern ist das schön, dass ihr dran denkt heute.
Genau, und etwas anderes, was ja stattfindet, ist ja der Gerichtsprozess. Und wenn man dann anfängt, sich mit dem Neukölln-Komplex zu beschäftigen, dann stößt man auf eine Fülle von Taten und Verstrickungen zwischen rechten Anschlägen, der Polizei, der AfD. Vielleicht nochmal für alle, die sich noch nicht mit dem Thema befasst haben, was genau versteht man denn unter dem Neukölln-Komplex?
Also unter dem Neukölln-Komplex versteht man erstmal viel, viel mehr als das, was im Moment vor Gericht verhandelt wird. Es geht um insgesamt mindestens 23 Brandanschläge auf Autos, eingeworfene Fensterscheiben, Morddrohungen an Privatadressen geschrieben, an den Häuserwänden geschrieben und so weiter. Und das alles gegen Menschen, die sich vor allen Dingen in Berlin-Neukölln gegen Rechts und gegen Rassismus engagieren. Das ist sozusagen das, was man so an Taten hat. Und Komplex sagt man eigentlich deswegen, weil sich damit eben noch weitere Fragen verbinden, nämlich zum einen die Verstrickung oder die Verknüpfung dieser Taten in die politische Szene, nämlich in die Reihen der AfD, auch in die Reihen der NPD und dann natürlich auch in die Ermittlungsbehörden, also Polizeibeamte, die selbst AfD-Mitglieder sind, die Kontakte haben zu den Hauptbeschuldigten, dann soll sich ein LKA-Beamter mit einem der Hauptbeschuldigten privat getroffen haben. Dann haben wir einen Staatsanwalt, der mittlerweile in diesem Verfahren nicht mehr tätig ist, von dem einer der Hauptbeschuldigten gesagt hat, ach, da müssen wir uns keine Sorgen machen, das sei einer von uns, habe er angedeutet, also so in dem Sinne, das sei auch einer von der AfD, man müsse sich da also keine Sorgen machen. Das sind alles so Punkte, die deutlich machen, dass es mehr ist, als wenn wir jetzt einfach irgendwelche Straftaten verhandeln, sondern man merkt, die Verstrickungen liegen überall und führen eben auch dazu, dass wir jetzt in diesem Gerichtsprozess, der läuft, von diesen gesamten Taten eigentlich nur zwei Brandanschläge verhandeln, nämlich die genau vor 5 Jahren hier in Neukölln stattgefunden haben. Das ist sozusagen das traurige Ergebnis, was die Justiz daraus gezogen hat bisher.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gab sozusagen diesen Gerichtsprozess gegen zwei Angeklagten. Was wird denn genau in diesem Gerichtsprozess nun verhandelt?
Also es sind zwei der Hauptbeschuldigten angeklagt. Es ist ein Prozess, der gegen einen dieser beiden bereits abgeschlossen ist und gegen den anderen noch weiterläuft. Da erwarten wir am kommenden Dienstag das Urteil. In diesem Verfahren ist, was den Neukölln-Komplex anbelangt, sind nur diese beiden Brandanschläge angeklagt. Die beiden Hauptbeschuldigten sind auch noch wegen anderer Dinge angeklagt. Da geht es zum Beispiel um das Sprühen von SS-Ruhen, von Rudolf Hess-Verherrlichungen. Und es geht, und das gehört auch zum Neukölln-Komplex, um konkrete Morddrohungen, die an Privatanschriften außen an den Hauswänden angebracht worden sind. Ganz konkrete Drohungen, wie die nächsten 9 mm sind für dich und dann erscheinen der Namen. Das ist das, was da gerade verhandelt wird. Es ist ein bisschen irre, weil der gegen den einen Hauptbeschuldigten ist schon ein Urteil gesprochen worden und er ist freigesprochen worden wegen der Brandanschläge, weil das Gericht gesagt hat, man kann ihm nicht nachweisen, dass er selbst daran beteiligt war. Das ist das Frustrierende daran, obwohl alle wissen, und das war auch in der Beweisaufnahme total klar, dass er zusammen mit dem weiteren Hauptbeschuldigten jahrelang Daten, Bilder von den vermeintlich politischen Gegnern gesammelt hat und ganz konkret zum Beispiel auch den linken Politiker, den ich vertrete, ausgespäht hat, noch 2 Wochen vor dem Anschlag sein Autokennzeichen in Erfahrung gebracht hat, ihn bis nach Hause verfolgt hat und dann ist eben vor 5 Jahren in der Nacht das Auto, was mein Mandant dann direkt vor seinem Haus abgestellt hatte, nachts angezündet worden, sodass es direkt neben dem Haus zu einem großen Brand kam und mein Mandant noch versucht hat, den zu löschen, dann die Feuerwehr gerufen hat und nur eigentlich durch Glück der Brand nicht auf das Haus übergeschlagen ist. Das ist sozusagen im Moment das Frustrierende, dass das Gericht sagt, ja, wir wissen, das sind Rechte, wir wissen, die haben auch den Politiker ausgespäht. Es gibt auch ganz konkrete Bezüge zu dem zweiten Brandanschlag. Da ist das Auto eines Buchhändlers aus Berlin-Neukölln abgebrannt worden, aber es würde nicht ausreichen, um ihnen nachzuweisen, dass sie selbst die Brände gelegt haben. Das ist im Moment der traurige Stand.
Und teilen Sie die Auffassung, dass es sozusagen nach aktueller Rechtsgrundlage nicht ausreicht? Oder woran glauben Sie, kann das noch liegen? Also wenn man das jetzt hört, nämlich, dass irgendwie seit 2009 so zahlreiche Anschläge verübt worden sind oder auch Übergriffe, dann kann man das ja irgendwie kaum glauben, dass da nicht genug Material gesammelt worden ist. Woran kann das liegen, dass es nicht zu ordentlichen Anklagen kommt?
Also da gibt es leider wahnsinnig viele Gründe. Und da gibt es vor allen Dingen sehr, sehr viel Kritik. Wie ja schon richtig gesagt, seit 2009 ist das losgegangen. Da gab es Internetseiten, wo Adressen und Namen von dem vermeintlich politischen Gegner veröffentlicht worden sind und die sind quasi so nach und nach abgearbeitet worden. Also man wusste schon sehr lange, dass das aus einem Netzwerk heraus begangen wird. Das Berliner Landeskriminalamt hat erst 2017, also 8 Jahre später, überhaupt angefangen, dazu mal eine eigene richtige Ermittlungsgruppe zu bilden. Das heißt, ne, nicht jede einzelne Tat zu sagen, oh, da ist was angesprüht worden, ne, irgendwelche Drohungen an Hauswänden, sondern zu sagen, das hängt ja miteinander zusammen. Und wir müssen uns die Taten gemeinsam angucken und müssen versuchen zu schauen, aus welchen Strukturen heraus werden die begangen. 2017 hat also das Landeskriminalamt erst angefangen, überhaupt zu sagen, oh, wir haben hier offensichtlich, ne, also das ist natürlich auch eine politische Entscheidung, dass man vorher sagt, naja, also das ist hier irgendwie keine systematische rechte Geschichte und so weiter, sondern dann haben sie angefangen und dann haben sie auch angefangen ab 2017, 3 Personen vermehrt zu überwachen, also mit Überwachung der Telekommunikation und so weiter. Aber auch da ohne ausreichenden politischen Willen, weil man feststellen konnte, die haben viel zu wenig Beamten, um die ganzen Sachen überhaupt auszuwerten. Sodass wir ein total lückenhaftes Bild haben und dazu eine Staatsanwaltschaft, die sich überhaupt nicht so aufgestellt hat, dass wir es hier mit zusammenhängenden Taten zu tun haben, also mit einer Serie zu tun haben, sondern jedes Einzelverfahren bei einem einzelnen Staatsanwalt gelandet ist aus der politischen Abteilung der sogenannten. Die haben nur geguckt, oh, wir finden aber niemanden, haben die Verfahren reihenweise wahnsinnig schnell eingestellt, ohne sozusagen von Seiten der Staatsanwaltschaft da auch sich abzusprechen, zu schauen, wo liegen die Verbindungen, gibt es eine gleiche Art der Tatbegehung, wie können wir überhaupt Strukturen aufdecken. Das ist alles überhaupt nicht passiert. Und das zweite große Problem ist, wir wissen, dass der Berliner Verfassungsschutz auch die Beschuldigten beobachtet hat, aber die sowohl das LKA als auch dann meinen Mandanten überhaupt nicht informiert hat über das, was der Verfassungsschutz an Informationen gewonnen hat. Also nur als Beispiel, der Verfassungsschutz wusste 2 Wochen vor dem Brandanschlag auf das Auto meines Mandanten über Abhörmaßnahmen, dass die beiden Hauptangeklagten, wie gesagt, meinem Mandanten im Auto gefolgt sind, das Kennzeichen aufgeschrieben haben, gesagt haben, oh, jetzt können wir gucken, wo er wohnt. Also es ist ganz klar, worauf es da hinauslief. Der Verfassungsschutz hat es nicht für nötig gehalten, meinen Mandanten in irgendeiner Form zu warnen, sondern hat 2 Tage vor der Tat eine erste Nachricht ans LKA geschickt. Oh, wir haben hier so ein bisschen Informationen, wir leiten euch das mal weiter. Und dann erst nachdem die Tat passiert war, konkret abgehörte Gespräche weitergeleitet. Das ist also etwas, wo man ganz deutlich merkt, irgendwie bestand überhaupt kein ernstzunehmendes Interesse, diese Serie aufzudecken, sondern das waren immer so kleine Schritte, die völlig unkoordiniert waren. Und das rächt sich natürlich jetzt, weil uns ganz, ganz viele Informationen fehlen, weil einfach nicht ausreichend ermittelt worden ist.
Man kann in solchen Fällen oder man spricht in solchen Fällen ja immer wieder von einer rassistischen ja, Praxis der Behörden und der Polizei, eben weil man nicht darauf eingeht, weil man eben nicht diese Muster erkennt. Sie sind ja jetzt als Nebenklagevertreterin von Herr Ferhat Kocak dort vor Gericht. Und genau, vielleicht die Frage, was ist denn die Rolle der Nebenklage überhaupt?
Also die Rolle der Nebenklage ist vor allen Dingen die Interessen der Betroffenen zu vertreten. Also hier von Ferhat Kocak, der ja da direkt involviert war in diesen Anschlag und der seitdem erhebliche Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Also es geht darum, überhaupt in das Verfahren einzubringen, was bedeutet das für jemanden, von so einer Tat betroffen zu sein. Er ist ja nicht der Einzige. Es gibt wahnsinnig viele Betroffene, die alle nicht berücksichtigt worden sind bisher. Und es geht natürlich darum, dass das Interesse meines Mandanten darin liegt, mehr Aufklärung hinzukriegen. Also zu sagen, wir können uns doch nicht damit zufrieden geben, zum Beispiel, dass uns der Verfassungsschutz immer so häppchenweise mal eine Information vermittelt und wir aber nie genau wissen, was wissen die eigentlich alles und auch an diese Unterlagen nicht rankommen. Und da war es ein wichtiger Punkt auch für die Nebenklagevertretung in dem Gerichtsverfahren, das Gericht aufzufordern, sich nochmal an den Verfassungsschutz zu wenden, um überhaupt zu wissen, was gibt es alles, um das auch selbst bewerten zu können. Aber das Gericht hat gesagt, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn der Verfassungsschutz die Infos nicht rausgeben will, dann geben wir uns damit zufrieden. Das ist wahnsinnig enttäuschend. Aber natürlich für den Betroffenen und auch die Betroffenen, die den Prozess natürlich verfolgen, unglaublich wichtig, deutlich zu machen, dass es die Lücken gibt und zu sagen, wir brauchen hier mehr Aufklärung. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, um die Betroffenen aus so einer passiven Rolle rauszukriegen, sondern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv am Verfahren zu beteiligen.
Es wird auch immer wieder von so mangelnder Berichterstattung gesprochen in Bezug auf das Verfahren rund um den Neukölln-Komplex oder beziehungsweise ja, so eine Berichterstattung, die halt voll ist von Stigmatisierungen oder Nichtglauben, was ja irgendwie auch zum Beispiel bei Taten wie dem NSU oder sowas passiert ist in der Kolbstraße. Gibt es dann für die Betroffenen, also organisieren die sich irgendwie anderweitig politisch oder begleiten das Verfahren? Wissen Sie da irgendwas?
Ja, also die Betroffenen, ehrlich gesagt, ich muss sagen, die sind großartig. Die haben sich zusammengeschlossen und haben in sehr enger Zusammenarbeit auch versucht, Druck auszuüben. Und das ist ihnen auch ganz gut gelungen. Es ist ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet worden im letzten Jahr zur Aufklärung auch dieser ganzen, ne, des ganzen Komplexes, also der ganzen Verstrickung. Das ist zum großen Teil der Erfolg dieser Initiative. Also das haben die mit viel, viel Elan und auch mit viel, viel Kraft, das hat alle viel Kraft gekostet, auf die Beine gestellt. Ich glaube, das Problem, was es immer gegeben hat und vor allen Dingen auch seit dem Beginn, ne, wir reden ja von 2009, das sind jetzt 14 Jahre, dass zu Beginn der gesellschaftliche Druck und der gesellschaftliche Rückhalt in dem Moment, wo man sagt, wir haben es hier mit einem strukturellen Problem von rechts zu tun und wir haben es hier mit einer konkreten Bedrohungssituation zu tun, dass das nicht ernst genug genommen worden ist und eben Jahre gedauert hat, bis das angekommen ist. Das ist ein gesellschaftliches Problem und ein Defizit, dass das nicht von Beginn an in dieser Form ernst genommen worden ist und damit eben auch Druck auf die Ermittlungsbehörden ausgeübt worden ist. Wir wissen ja alle, die Ermittlungsbehörden sind noch mal viel, viel langsamer als die Gesellschaft, um irgendetwas zu erkennen oder sträuben sich sogar dagegen. Also zu Beginn wurde das auch gar nicht so richtig behandelt als rechte Bedrohung und so weiter. Das wurde alles eher runtergespielt. Und das ist natürlich für die Betroffenen ganz, ganz schrecklich. Insofern sehr bewundernswert, mit welcher Kraft und mit welcher Ausdauer die Betroffenen sich selbst organisiert haben und da angefangen haben, richtig gute Arbeit zu machen.
Wenn man sich jetzt irgendwie auf das Verfahren schaut, am Dienstag wird ein Urteil gefällt, was erwarten Sie denn davon?
Also es betrifft jetzt ja nur noch den zweiten Hauptbeschuldigten, der wird wegen anderer Taten auf jeden Fall verurteilt werden, aber er wird, so ist es ganz stark zu vermuten, freigesprochen werden wegen der Brandanschläge, der beiden Brandanschläge, wieder mit dem gleichen Argument. Wir wissen zwar, dass er da Infos gesammelt hat und dass die ganz dicht dran waren und so weiter, aber wir können ihn nicht nachweisen, dass sie an dem Abend unterwegs waren und den Brand gelegt haben. Und das alles bei einer Situation, wo wir wissen, die waren überwacht vom Verfassungsschutz, auch vom LKA. Und trotzdem komisch, ne, man erhält Informationen, dass es eine konkrete Bedrohungssituation gibt. Und trotzdem sagt uns der Verfassungsschutz, nein, wir haben keine weiteren tatrelevanten Informationen für Sie. Und das ist alles, womit sich auch das Gericht abspeisen lässt. Und das ist extrem frustrierend.
Vielleicht kurz nochmal zur Klärung. Also dieser ganze Komplex, der ist ja ein Komplex und es ist nicht eben nicht nur eine Brandanschlagsserie. Was sind denn, also warum ist das so wichtig, das als Komplex zu bezeichnen und nicht als Anschlagsserie?
Das als Komplex zu bezeichnen ist, glaube ich, insofern politisch ausgesprochen wichtig, weil wenn wir es als Anschlagsserie bezeichnen, dann haben wir auf der einen Seite beschuldigte Verdächtige und auf der anderen Seite quasi die Gesellschaft und die Ermittlungsbehörden, die versuchen, dem Einhalt zu gebieten. Was wir hier haben, ist eine Verstrickung und ist eine Verknüpfung von den Hauptbeschuldigten zum einen in die Politik, nämlich in die AfD und auch in die NPD, jetzt in den Dritten Weg, da haben wir ganz klare Erkenntnisse, dass beide Hauptbeschuldigten beim Dritten Weg engagiert sind und wir haben die Komplexe, was ist eigentlich, wie weit gibt es eigentlich Verbindungen zwischen Polizei und der rechten Szene in Berlin? Und das muss aufgeklärt werden und da sind wir eigentlich noch ganz am Anfang.